Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der Europawahl haben die Regierungsparteien in Deutschland deutliche Stimmverluste hinnehmen müssen. Nach ersten Hochrechnungen bleibt die Union aber stärkste Kraft. Die SPD verliert zweistellig. Der große Gewinner sind die Grünen. Auch die EU-skeptische AfD und die FDP legten zu. Mehr als 400 Millionen Bürger waren europaweit aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. In Italien sind die Wahllokale noch bis 23 Uhr geöffnet. Erst danach wird es erste europaweite Hochrechnungen geben. Zu den aktuellen Zahlen jetzt Jörg Schönenborn aus dem ARD-Wahlstudio in Berlin.
Die Wählerinnen und Wähler haben die deutsche Parteienlandschaft weiter umgepflügt. Union und SPD haben die schlechtesten Ergebnisse bei bundesdeutschen Wahlen seit Bestehen der Republik. Gemeinsam wären sie nicht mehr stark genug, eine Regierungsmehrheit zu erringen, wenn es darum ginge. Allerdings ist eine neue, starke Kraft im Parteiensystem entstanden. Die Grünen können sich nun mit den stärkeren Parteien messen und erreichen erstmals mehr als 20%. Das ist der aktuelle Stand der Hochrechnung. Die CDU mit starken Verlusten 22,4, die CSU mit leichten Zugewinnen 6,4%. Die SPD verliert dramatisch 15,5, die Grünen nach der Hochrechnung bei 20,6, Linke mit leichten Verlusten 5,4. Die AfD gewinnt gegenüber der letzten Europawahl 10,8. Auch die FDP gewinnt leicht auf 5,4. Bei der Europawahl können auch kleinere Parteien unterhalb der 5%-Hürde Mandate gewinnen. Nach gegenwärtigem Stand bekommen die Freien Wähler mit 2,2% zwei Sitze, die Piraten einen Sitz, die Tierschutzpartei einen Sitz, die Familienpartei einen Sitz, die ÖDP einen Sitz, die Satirepartei zwei Sitze und die Europäische Bewegung Volt einen Sitz. Für Schlagzeilen dürfte auch der dramatische Anstieg in der Wahlbeteiligung sorgen. Nach Schätzungen von Infratest DIMAP könnte sie bei 61,5% liegen, nach 48,1 bei der letzten Europawahl. Was diese Wahl besonders auszeichnet, ist zunächst auf deutscher Ebene ein völlig unterschiedliches Verhalten der Altersgruppen. Die Grünen zunächst als großer Gewinner schaffen es, aus beiden Lagern ihre Hauptgewinne zu holen. 1,3 Millionen von der SPD, gut 1 Million von der Union. Sie sind bei den unter 60-jährigen Wählerinnen und Wählern vermutlich die stärkste Partei. Nun der Blick in das Europäische Parlament, wo die Deutschen insgesamt 96 Abgeordnete stellen. Stärkste Fraktion bleibt mit Sicherheit die EVP, allerdings mit deutlichen Verlusten. Auch die Sozialistenfraktion wird kleiner. Und diese beiden Gruppen werden erstmals nicht mehr in der Lage sein, alleine eine Mehrheit im Europäischen Parlament zu stellen. Gewinne für Liberale und Grüne, Gewinne auch im Lager von EFDD und ENF. Das sind Parteien, die vom nationalen bis zum rechtsextremen, teilweise auch antidemokratischen Spektrum reichen. Im Europäischen Parlament werden sich neue Gruppen und Fraktionen bilden. Deshalb werden die mutmaßlichen politischen Verhältnisse besser durch diese Sitzverteilung dargestellt. Als neue Gruppe ist vor allem die vom italienischen Innenminister Salvini gegründete EAPN zu sehen, der sich die deutsche AfD anschließen will. Nach jetzigem Hochrechnungs- und Umfragestand dürfte sie etwas mehr als 70 Sitze erringen. Die stärksten Einzelgewinne führen allerdings vermutlich durch die französische Bewegung des Präsidenten Macron dazu, dass die Liberalen noch etwas stärker werden. Auf jeden Fall dürfte die Mehrheit von Sozialisten und Volksparteien im Europäischen Parlament der Vergangenheit angehören. Sie werden Partner suchen. So, jetzt haben wir ganz aktuell die Ergebnisse aus Frankreich beziehungsweise die Hochrechnung des französischen Fernsehens. Die nationale Sammlungsbewegung von Frau Le Pen ist mit 24% stärkste Kraft, mit leichten Verlusten gegenüber der letzten Wahl. Die Republikaner verlieren deutlich, minus 12. Die Linke ebenfalls deutliche Verluste, minus 10. Die Grünen leichte Gewinne. Und die Bewegung des französischen Präsidenten Macron en marche kommt auf 22,5%, hat damit den Zweikampf gegen die nationale Sammlungsbewegung verloren. Das der kurze Blick nach Frankreich, gehen wir später noch drauf ein. Und jetzt die Runde der deutschen Spitzenkandidaten hier im Studio mit Ellen Inni.
Ja, danke Jörg. Genau, jetzt sind wir wieder bei der Analyse des Europawahlergebnisses aus deutscher Sicht. Hier sind die deutschen Spitzenkandidaten zur Europawahl mit einer Ausnahme. Manfred Weber ist der deutsche und europäische Spitzenkandidat von Union und EVP. Er ist schon auf dem Weg nach Brüssel. Deshalb begrüßen wir hier die stellvertretende Parteivorsitzende der CDU, Ursula von der Leyen. Frau von der Leyen, Sie sind stärkste Kraft geblieben mit der Union, aber Sie haben Verluste erlitten. Inwiefern geht denn jetzt der Plan noch auf, dass Manfred Weber tatsächlich Kommissionspräsident wird?
Es ist richtig, dass wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, aber das Ziel haben wir erreicht, stärkste Kraft zu sein. Und das ist natürlich für Manfred Weber ganz wichtig. Er ist der natürliche Kandidat für den Kommissionspräsidenten. Er ist in der Pole Position. Und deshalb ist es gut, dass er heute Abend bereits mit den Gesprächen in Brüssel anfängt.
Aber Emmanuel Macron zum Beispiel hat doch schon gesagt, er möchte dieses Spitzenkandidatenprinzip nicht. Er möchte einen aus dem Kreis der Staats- und Regierungschefs bestimmen. Wie stehen Sie dazu?
Wir stehen als Union ganz klar geschlossen hinter dem Spitzenkandidatenmodell. Das ist für uns ganz wichtig. Manfred Weber hat das überzeugend im Wahlkampf auch bewiesen, dass er für diese Position geeignet ist. Jetzt werden die Verhandlungen und Diskussionen stattfinden. Ich finde, heute Abend ist vor allen Dingen ein Punkt auch noch mal ganz wichtig, dass wenn man sich gerade eben die Sitzverteilung, die wahrscheinlich als Prognose hinten rauskommt, anschaut, dann ist es gelungen, gegen diese massive Mobilisierung der Populisten und Nationalisten anzustehen. Und diejenigen, die Europa stark machen wollen, die haben gewonnen. Und das ist die große Nachricht des Abends.
Die haben gewonnen tatsächlich. Sie sind aber geschwächt, jetzt beziehungsweise zumindest was Union und SPD angeht. Frau Barley, zum ersten Mal in der Geschichte des Europäischen Parlaments haben Sie gemeinsam keine Mehrheit mehr. Wie werden Sie denn mit dieser neuen Situation umgehen?
Nun, das ist ja eine Situation, die wir quer durch Europa auch schon in den Mitgliedstaaten beobachtet haben, dass die Parteienstrukturen heterogener werden, also vielfältiger werden, dass neue Parteien sich bilden, links wie rechts. Das ist eine Entwicklung, die wir überall quer durch Europa beobachten. Das erreicht jetzt auch das Europäische Parlament. Das war auch abzusehen, dass das passieren würde. Deswegen ist es jetzt eben auch spannend, wenn es um das Amt des Kommissionspräsidenten geht, welche Allianzen sich dort tatsächlich bilden werden.
Und deshalb gehen Sie mit Spaß nach Europa und geben Ihren Job hier auf?
Naja, ich habe ja von vornherein gesagt, ich bin Europäerin von Kopf bis Fuß und dass ich mein Amt zur Verfügung stellen werde, was ich auch tun werde. Und ja, ich freue mich darauf, Europa im Sinne eines sozialen Europa zu gestalten.
Herr Giegold, Ihre Parteichefin Annalena Baerbock hat hier bei uns in der Sendung gesagt, der neue Kommissionspräsident muss aus dem Team der Spitzenkandidaten stammen. Die Wahl sei eine Stärkung des Europäischen Parlaments gewesen. Welchen Kandidaten wollen Sie denn jetzt unterstützen?
Wir verhandeln und sind gewählt worden für Inhalte. Erstmal muss man sehen, wir sind bereit, Mitverantwortung zu übernehmen. Aber das hängt von den Gesprächen ab, die jetzt in Brüssel geführt werden. Es ist normal, dass wenn so viele Menschen sagen, sie steigern die Wahlbeteiligung zum Europaparlament, dass daraus nicht folgen darf, dass jetzt das Hinterzimmer der Mitgliedstaaten gestärkt wird, sondern wir erwarten, dass die Mitgliedstaaten, und da wende ich mich auch gerade an einige Kollegen, sich ganz klar erklären, jetzt muss das Spitzenkandidatenmodell gelten. Und für uns ist klar, wir sind bereit, da mitzumachen, wenn es nicht beim Spitzenkandidatenmodell, sondern bei einer Mehrheit natürlich innerhalb für die Kommission, wenn es beim Klimaschutz, für sozialen Zusammenhalt und Bürgerinnenrechte in Europa vorangeht. Das ist das Signal, was auch jetzt die Bundesregierung hören sollte, dass sie ihre Europapolitik entsprechend verändert.
Vielen Dank, Herr Giegold. Herr Meuthen, ich muss mich kurz mal umstellen und zwar gehe ich jetzt auf diese Seite. Sie wollen ja die EU reformieren und ein Europa der wehrhaften Vaterländer schaffen. Das sind ja Pläne, die die Kommission ganz anders umsetzen will. Wie wollen Sie denn jetzt mit Ihrer Politik vorangehen in Brüssel?
Naja, also die Parteien rechts der EVP haben europaweit gewonnen. Wir erleben im Grunde genommen in der EU überall einen Niedergang der ehemaligen Volksparteien. Das ist in Italien sehr weit abgeschlossen. In Frankreich ist es auch sehr weit. In Großbritannien erleben wir das. Bei uns erleben wir das auch. Die CDU und die SPD haben hier 19% verloren. Und das ist ja eine Kette von Niederlagen. Das heißt, die sind im Niedergang, wir steigen. Und wir müssen uns einfach unsere Mehrheiten suchen. Gehen Sie davon aus, dass wir auch im Bereich der EVP suchen werden. Da ist zum Beispiel Herr Orban mit der Fidesz, wo wir davon ausgehen, dass wir mit ihm sehr viele inhaltliche Übereinstimmungspunkte haben. Und er ist nicht der Einzige in der EVP, sodass wir dort durchaus die Möglichkeit haben, mit dieser sehr starken neuen Fraktion, mit der wir da hineingehen. Und auf diese Arbeit freue ich mich wirklich, Mehrheiten zu akquirieren, die bis jetzt nicht möglich waren.
Frau Beer, Ihre Partei zählt ja zur liberalen ALDE-Familie. Die sind explizit mit einem Spitzenteam angetreten. Mit welchen Mehrheiten wollen Sie denn jetzt einen dieser Kandidaten zum Kommissionspräsidenten machen? Vielleicht sogar mit den Grünen zusammen?
Jetzt ist ja erstmal zu konstatieren, dass sowohl die Große Koalition hier in Berlin verloren hat, als auch die Große Koalition in Brüssel. Das war unser Ziel, diese Große Koalition, den Stillstand aufzubrechen. Das ist gelungen. Es kommt auf die Liberalen und Freidemokraten in Europa an. Und wir setzen nach wie vor darauf, dass unsere Frau aus dem Spitzenteam, Margrethe Vestager, doch noch eine Chance hat, weil wir werden jemanden unterstützen, der eine klare Modernisierungsagenda hat, der wieder darauf setzt, dass wir dieses Europa auf die großen Fragen konzentrieren, dass wir schneller liefern für die Menschen und dass auch klar ist, dass unser Mittelstand erstmal erwirtschaften können muss, was dann von anderen umverteilt wird. Also von daher werden wir es klar von den Inhalten abmachen, aber die wirkliche Reformpräsidentin wäre Margrethe Vestager.
Herr Schirdewan, Sie und Ihre Parteikollegen von der Linke fallen ja dadurch auf, dass Sie gerne den Finger in die Wunde bei sozialpolitischen Missständen legen. Manche sagen aber auch, Sie zeigen immer die Probleme auf und nicht die Lösung. Wie wollen Sie im neuen EU-Parlament stärker an der Lösung mitarbeiten?
Ja, wir haben als Linke im Europäischen Parlament auch in der Vergangenheit schon große politische Erfolge erzielt, indem wir zum Beispiel an der Veränderung der Entsenderichtlinie mitgewirkt haben, mit den Gewerkschaften gemeinsam. Heute heißt es gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Und das ist ein großer sozialpolitischer Erfolg, den wir uns auf die Fahne schreiben. Und das zeigt aber auch, wie wir das machen. Wir arbeiten mit NGOs, mit zivilen Bewegungen und auch mit Gewerkschaften zusammen und entwickeln so den entsprechenden politischen Druck, um unsere sozialpolitischen Vorstellungen auch umsetzen zu können.
Vielen Dank an alle für dieses kurze Blitzlicht bezüglich der deutschen Europawahlergebnisse. Hier geht es jetzt weiter mit Jan Hofer in Hamburg.
Von extremer Enttäuschung bei der SPD bis zu großer Freude bei den Grünen. So sind die Reaktionen auf den Ausgang der Europawahl in Berlin. Für die Bundespolitik galt die Abstimmung als Stimmungstest. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer räumte ein, das Ergebnis entspreche nicht dem Anspruch der Union als Volkspartei. Die SPD-Vorsitzende Nahles sprach von einem schmerzlichen Ergebnis. Ihre Partei habe es nicht geschafft, das Ruder nach den schlechten Umfragen herumzureißen.
Sie sind die einzigen wirklichen Wahlsieger. Die Grünen feiern in Berlin ihr historisches Ergebnis.
Es ist großartig, dass wir so viel Rückhalt haben, so viele Leute, die Klimaschutz wollen tatsächlich. Und das ist ja das, wofür wir angetreten sind.
Ganz anders die Stimmung bei der SPD. Hier ist die Niederlage historisch. Erklärungsversuche von der Basis.
Es gelingt uns einfach nicht so, uns genug abzusetzen gegenüber der CDU und entsprechend ein Gegenbild aufzuzeichnen.
Richtig Freude kommt auch bei der FDP nicht auf. Die Partei hatte sich wohl mehr erhofft. Das Gleiche gilt für die Linke, die offenbar von der Schwäche der SPD nicht profitieren kann. Etwas besser die Stimmung bei der AfD, aber auch hier gilt, richtig zufrieden sind die Parteianhänger nicht.
Trotzdem ist es natürlich eine Steigerung gegenüber der letzten Wahl, aber es ist eben nicht wirklich ganz toll. Es hätte besser sein sollen.
Eher zögerlich der Applaus auch während der Prognose bei der CDU. Unter 30%, daran muss man sich bei der Union erst gewöhnen.
Zur Europawahl jetzt eine Einschätzung von Markus Preis in Brüssel.
Hier in Brüssel wird heute Abend bereits diskutiert, wie im neuen Europäischen Parlament wieder eine stabile Mehrheit entstehen kann. Das wird eine schwierige Aufgabe. Denn anders als bislang wird es nicht mehr reichen für eine große Koalition aus Christ und Sozialdemokraten. Die Blicke richten sich daher nun auf die Liberalen und auf die Grünen. Ob man zusammenfindet, hängt zum einen von inhaltlichen Fragen ab. Die Grünen pochen zum Beispiel darauf, dass Klimaschutz künftig oberste Priorität in der EU haben muss. Noch komplizierter aber wird der Machtkampf um die Nachfolge von Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Hier in Brüssel hat man das relativ schwache Ergebnis von Manfred Weber in Deutschland und das relativ gute von Frans Timmermans in den Niederlanden genau registriert. Beide Kandidaten pochen auf ihren Anspruch. Genau beobachtet wird auch Emmanuel Macron, der Mann, der Europa ja eigentlich grundlegend verändern wollte. Frankreichs Präsident aber ist heute Abend auf der europäischen Bühne geschwächt. Nach ersten Zahlen hat er zu Hause eben schlechter abgeschnitten als seine rechtsnationale Konkurrentin Marine Le Pen. Das ist der Stand der Dinge hier aus dem Parlament in Brüssel. Zurück zu Jan Hofer.
Im kleinsten Bundesland Bremen deutet sich nach der Bürgerschaftswahl ein Regierungswechsel an. Erstmals seit mehr als 70 Jahren haben die Sozialdemokraten dort nach bisherigen Prognosen ihre Position als stärkste Kraft verloren und damit auch ihre Regierungsmehrheit mit den Grünen. Dagegen konnte die CDU unter ihrem Spitzenkandidaten Meyer Heder deutlich zulegen. Gewinne verbuchten auch Grüne und Linkspartei. Hochrechnungen werden erst im Laufe des Abends erwartet. Zur Wahl in Bremen jetzt nochmals Jörg Schönenborn live aus dem ARD-Wahlstudio in Berlin.
Die Bremerinnen und Bremer haben keinen Wahlzettel, sondern ein dickes Wahlheft. Dies auszuzählen dauert Stunden. Deshalb hier nochmal die Prognose von 18 Uhr, die auf den Wahltagsbefragungen in den Wahllokalen in Bremen und Bremerhaven beruht. Danach kommt die SPD auf ihr schlechtestes Ergebnis in der Bremer Geschichte, 24,5, und könnte leicht hinter der CDU liegen, die durch Zugewinne auf 25,5% wächst und stärkste Partei werden könnte. Die Grünen trotz Regierungsbeteiligung 18%, leichte Gewinne, Linke 12%, FDP 6%. Praktisch unverändert, auch die AfD mit geringen Veränderungen 7 und die Bürger in Wut kommen auf 2,8%. Da sie in Bremerhaven über der 5%-Hürde liegen, werden sie eine der 7 Parteien und Gruppierungen sein, die in der Bremer Bürgerschaft vertreten sind. Mutmaßlich wird es 2 politische Gruppierungen und Bündnisse geben können, die Bremen regieren. Auf der einen Seite die stärkste Fraktion CDU zusammen mit Grünen und FDP. Eine Mehrheit hätte aber auch die SPD trotz ihrer Verluste mit Grünen und Linkspartei. Auch in Bremen ist die Wahlbeteiligung deutlich angestiegen. Sie beträgt nach Schätzung von Infratest DIMAG 66%. Ein deutlicher Anstieg gegenüber den 50% von 2015. Insgesamt wird in Bremen angesichts schlechter Noten für den rot-grünen Senat auf allen Politikfeldern nur eine der beiden Regierungsparteien abgestraft, die SPD. Das aber deutlich. Zurück nach Hamburg. Nein, es geht zu Andreas Neumann zur Runde der Spitzenkandidaten in Bremen.
Ja, willkommen im Bremer Wahlstudio. Bei mir die Spitzenkandidaten. Und als erster einer, wenn ich sage, Sie sind der Verlierer des Abends, würden Sie mir widersprechen?
Keine Frage, das sind bittere Zahlen für uns als SPD. Wir hatten andere Erwartungen und jetzt werden wir sehen, wie die Ergebnisse sind. Aber wir wollten stärkste Partei werden.
Sie sind nicht stärkste Partei geworden. Gebieten demokratischen Spielregeln nicht, dass man dann sagt, wir gehen in die Opposition und lecken die Wunden?
Nun, es werden jetzt eine Reihe von Gesprächen zu führen sein. Wer damit beginnt, werden die Ergebnisse zeigen. Und dann wird es in Bremen eine Regierungsbildung geben.
Und was glauben Sie, was das für eine Regierung werden wird?
Eine gute, die darauf zu achten hat, dass wir weiter den Weg fortsetzen und mit dem Geld vernünftig umgehen. Unsere Schuldenuhr läuft rückwärts. Wir brauchen das soziale Bremen, den Zusammenhalt. Wir brauchen Wohnungsbau und wir brauchen weiter eine starke wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben die Möglichkeit zu investieren. Unsere rot-grüne Koalition, dieser Senat hat ein gutes Verhandlungsergebnis bei den Bund-Länder-Finanzverhandlungen und darum geht ab 2020 viel.
Kassmeier-Heder, Sie sind der Gewinner des Abends. Was machen Sie jetzt damit?
Hey, wir sind schon stolz. Ich meine, es ist historisch, dass die CDU vor der SPD lag. Das gab es noch nie. Da freuen wir uns natürlich drüber. Aber ich finde, im Wesentlichen haben die Wählerinnen und Wähler eigentlich 3 Sachen entschieden. Sie möchten nicht mehr, dass die SPD regiert. Sie haben die CDU gewählt für eine bessere Bildungs-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Und sie haben natürlich auch die Grünen gewählt für mehr Umwelt- und Klimaschutz. Und ich glaube, dass wir jetzt anfangen werden, Gespräche zu führen, Sondierungen, ob wir das nicht zusammengelegt kriegen. Und da werden wir jetzt uns dran machen.
Dann gehe ich doch mal zu Ihrer vermeintlich neuen Koalitionspartnerin, wenn es nach Ihnen geht, zu mir. Maike Schäfer, Spitzenkandidatin der Grünen. Ja, wäre das eine Aufgabenteilung? Sie machen den Umweltschutz und die CDU kümmert sich nicht weiter drum?
Wir haben immer gesagt, wir machen keine Koalitionsaussagen, sondern setzen auf Inhalte im Wahlkampf. Und das werden wir auch bei den Sondierungsgesprächen machen. Wir haben alle gemeinsam gekämpft für mehr Klimaschutz, für eine Verkehrswende, aber auch für eine Qualitätsoffensive in der Bildungspolitik und mehr bezahlbaren Wohnraum. Und das wollen wir natürlich jetzt auch in den Sondierungsgesprächen voranbringen. Und am Ende gucken wir in beiden Konstellationen, wo es am meisten grün drin ist.
Bei Ihrer Wahlparty, als es das Thema aufkam im dortigen Fernsehen, bei den Mitgliedern Ihrer Partei, als Sie geschaut haben, da gab es großes Buh, als es um eine Jamaika-Koalition ging.
Ja, wir haben natürlich eine Differenz, gerade mit der FDP, wenn es um Verkehrspolitik geht, um nachhaltige Wirtschaftspolitik, aber auch um das Thema Klimaschutz. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer sehen, bei einem rot-grün-roten Bündnis haben wir eine Differenz mit der Linken, wenn es um die Schuldenbremse geht. Wir wollen an der Schuldenbremse festhalten, wir wollen Schulden tilgen. Die Linke möchte eine Neuverschuldung und insofern werden wir wirklich auf die Sondierungsgespräche abwarten müssen.
Dann frage ich doch die Linken, Sie können also mit dem Geld nicht umgehen.
Ja, das halte ich für sehr gewagt. Wir sagen ja nicht, wir wollen eine Neuverschuldung, sondern wir brauchen für den Bremer Haushalt tatsächlich Beinfreiheit. Wir brauchen allein 1,5 Milliarden, um neue Schulen zu bauen und die bestehenden zu sanieren. Hier ist 20 Jahre nichts passiert. Wir haben einen harten Konsolidierungskurs hinter uns. Das kann keine Regierung, egal wie sie gebildet ist, aus dem Haushalt abbilden. Und wir schlagen eine Schulbaugesellschaft vor, wie sie in Berlin existiert. Da ist sie genehmigt worden. Und damit könnte man irgendwie für den größten Posten im Bremer Haushalt in den nächsten Jahren tatsächlich Kredite aufnehmen, aber wirklich nur für die Investitionen. Und die Idee ist so gut, dass die CDU uns sie kurz vor der Wahl geklaut hat. Also von daher haben die Grünen dann auch mit der CDU über das Gleiche zu reden wie mit uns.
Gut, die Linken selbstbewusst und hoffen natürlich jetzt auf Rot-Rot-Grün. Dann wäre die FDP nicht in der Regierung, aber Sie sind ja auch gerade mal eben mit einem blauen Auge davongekommen, Lenke Steiner, Spitzenkandidatin der FDP.
Das kann man so nicht sagen, sondern wir haben es geschafft, den Wiedereinzug in die bremische Bürgerschaft und das nach 25 Jahren zum ersten Mal. Und das ist ein tolles Ergebnis und da freuen wir uns auch drüber.
Gut, glauben Sie denn, wenn es um Verhandlungen zu Jamaika geht, dass Sie mit den Grünen können? Sie liegen ja mit Ihren Positionen, was Umweltschutz angeht zum Beispiel oder auch was das Soziale angeht, relativ weit auseinander.
Naja, ich glaube, es kommt erstmal auf die Gespräche an. Wenn wir uns Schleswig-Holstein anschauen und dort die Jamaika-Koalition, funktioniert die sehr gut. Und ich glaube, wenn wir für Bremen und Bremerhaven hier was Positives bewegen wollen, alle zusammen, dann sollte das Ziel im Vordergrund stehen. Und deswegen freue ich mich auf die Gespräche.
Gut, Frank Magnitz von der AfD, der Spitzenkandidat. Das Thema Ausländer und Migration spielte keine Rolle im Wahlkampf. Das spielt hier in Bremen keine Rolle und schon geht Ihnen der Text aus, oder?
Nein, ganz bestimmt nicht. Wir haben in Bremen natürlich ganz genau die Themen bespielt und gespielt, die den Bremern auf den Nägeln brennen. Und das ist ganz deutlich Bildung, das ist Verkehr und das ist Wohnen.
Das haben die aber nicht gemerkt so richtig, oder?
Naja gut, ich glaube schon, dass wir sagen können, wir haben etwas erreicht in Bremen. Wir haben eine Fraktionsstärke geschafft und das ist das Entscheidende. Wir hätten uns sicherlich gerne eine 8 vorne gewünscht. Das hat nicht funktioniert, aber die Fraktionsstärke ist das Entscheidende und damit werden wir eine hervorragende Oppositionsarbeit machen.
Gut, so viel von den Spitzenkandidaten aus Bremen und zurück zur Tagesschau zu Jan Hofer.
Zum Ausgang der Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen jetzt Tina Hassel live aus Berlin.
Diese Wahlen dürften für die Regierungsparteien schwer verdaulich sein. Sie sind die klaren Verlierer und das vor allem durch ein Thema, über das in der Koalition erbittert gestritten wird, die Klimapolitik. Die Schülerdemos und zuletzt auch die YouTuber scheinen da Vorboten gewesen zu sein, die nicht ernst genug genommen wurden. Die neue CDU-Chefin kann bei ihrer ersten Bewährungsprobe zumindest auf den Erfolg in Bremen verweisen. Schon am kommenden Wochenende hat sie eine Vorstandsklausur angesetzt. SPD-Chefin Nahles aber muss ihrer ohnehin nervösen Partei eine doppelte bittere Niederlage vermitteln. Und schon gibt es erste Rufe nach personellen Konsequenzen. Der Aufstieg der AfD scheint diesmal gebremst. Die großen Gewinner des Abends sind die Grünen und die dürften die Regierung beim Klimaschutz nun noch stärker treiben. Die angespannte Zusammenarbeit in der Großen Koalition, sie wird jetzt wohl noch rumpeliger werden. Zurück zu Jan Hofer.
Bayern München hat seinen erfolgreichen Saisonabschluss gefeiert. Tausende Fans begleiteten die Party der Mannschaft von Trainer Kovac heute auf dem Marienplatz in München. Nach der deutschen Meisterschaft hatte der FC Bayern gestern Abend auch den DFB-Pokal gewonnen. Im Berliner Olympiastadion setzten sich die Münchner im Finale mit 3:0 gegen RB Leipzig durch. Es ist das 12. Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal in der Vereinsgeschichte. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 27. Mai.
Heute Nacht ist es in der Nordwesthälfte meist stark bewölkt und es regnet gebietsweise. Ansonsten zum Teil klar, an den Alpen allerdings einzelne Schauer oder Gewitter. Morgen im Nordwesten recht freundlich, im übrigen Land viele Wolken und mancherorts Schauer, die im Süden später kräftig sein können und örtlich von Blitz und Donner begleitet werden. Heute Nacht reicht die Temperatur von 15 Grad an der Spree bis zu 6 Grad an der oberen Donau. Morgen Werte von 14 Grad auf Sylt bis 24 Grad in Niederbayern.
Ingo Zamperoni meldet sich um 21.55 Uhr mit einem Tagesthemen-Extra und neuesten Zahlen und Analysen. Im Anschluss beschäftigt sich dann auch die Runde bei Anne Will mit den Wahlen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.